Als ich vor ein paar Wochen an einem Flughafen unterwegs war und auf mein Flugzeug gewartet habe, das mich dann weiter zu meinem Zielort bringt, habe ich mich in den Wartebereich gesetzt, auf so einen Stuhl, und neben mir lag eine Zeitung. Und das war so gerade die Zeit von dieser ganzen Ebola-Geschichte, die war so ein bisschen am Abklingen schon in den Medien, kaum mehr was darüber zu lesen. Ich habe gedacht, ich lese mir mal die Zeitung durch, mal schauen, was so aktuell ansteht an Neuigkeiten. Und natürlich waren große Themen wie die internationalen Konflikte, die gerade unseren politischen Alltag beherrschen. Aber ich bin über einen kleinen Artikel gestolpert, der zu folgenden Überschriften passt. Und der hat so eigentlich mein Interesse geweckt. Und zwar ging es um den Artikel um den Papst Franziskus. Der hat eine Rede gehalten vor dem wissenschaftlichen Konvent des Vatikans. Und er wurde in der Zeitschrift oder in der Zeitung folgendermaßen zitiert. Wenn wir im Buch Genesis über die Schöpfung lesen, dann riskieren wir, dass wir uns Gott als allmächtigen Magier mit einem Zauberstab vorstellen. Das ist aber nicht so. Ein wortwörtliches Zitat. Und das hat mich ein klein bisschen schockiert, weil ganz unabhängig von dem, was ich vom Papst halte und der Institution, so muss ich doch feststellen, dass das Wort, das er spricht, Gewicht hat in dieser Welt. Leute hören darauf, was der Papst zu sagen hat. In meinem eigenen Leben bin ich durch eine Phase gegangen, bevor ich mich für Gott entschieden habe, wo genau diese Frage sehr wichtig war für mich. Wo es darum ging, ich höre in der Schule Sachen über den Urknall, über die Evolutionstheorie. Und andererseits lese ich in der Bibel, wie wir es auch vorher gehört haben in dem Video, wie Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen. Und es hat für mich nicht zusammengepasst. Es war für mich ein Konflikt, mit dem ich klarkommen musste, bevor ich Gott voll glauben konnte. Und es waren große Zweifel. Die Frage, die sich mir gestellt hat, und die Frage, denke ich, die sich heute in der Welt auch viele stellen, vielleicht auch bei euch, wie lässt sich das, was uns die Wissenschaft lehrt und das, was uns die Bibel lehrt, unter einen Hut bringen? Das ist natürlich ein großes Thema, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, aber ich möchte einfach versuchen, ein bisschen zu erklären, was so dieser Wahnsinn einfach der Schöpfung bedeutet für uns als Menschen. Warum die Frage für mich eigentlich so wichtig war, ist, weil das in meinem Leben sehr, sehr viel definiert. Es ist die Grundlage für unser Weltbild, wie wir diese Welt sehen, wie wir uns sehen. Und da gibt es 4 wichtige Fragen, die jede Religion oder jede Theorie über das Leben versucht zu beantworten. Die erste Frage ist, wer bin ich? Oder man könnte auch sagen, was bin ich wert? Die zweite Frage wäre, wo komme ich her? Wie kommt es dazu, dass ich heute hier in Ludwigsburg stehe? Die dritte Frage ist, warum bin ich überhaupt hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Und die 4. Frage ist, was passiert, wenn ich sterbe? Und die Antworten auf diese Fragen, die geben Aufschluss über unsere Weltanschauung. So kommt es zum Beispiel, dass manche Leute sagen, schauen sich das Universum an, vielleicht auch die Bilder, die wir vorher im Video gesehen haben, sagen, das ist ja super, das ist Wahnsinn, das ist alles durch einen Urknall entstanden, aus dem Nichts. Das würde man als humanistisches Weltbild bezeichnen. Humanistisch sagt schon in dem Wort selber, human, da schwingt der Mensch mit, der Mensch steht im Mittelpunkt und der Mensch ist auch das Oberste, die höchste Entwicklungsstufe, die wir bis heute erreicht haben in unserem Universum. Andere Menschen wiederum sagen, das ist Wahnsinn, die Schöpfung. Da muss ein mächtiger Schöpfer dahinter stehen, der sich das alles ausgedacht hat. Das wäre durch Zufall überhaupt nicht möglich. Und das ist die kreationistische Weltanschauung, die wir auch in der Schöpfung natürlich begründet haben. Und in diesem Weltbild, da steht Gott über allem, über der Schöpfung und auch über uns Menschen. Man könnte auch sagen, das eine ist theistisch, weil es sich an Gott orientiert, und das andere wäre atheistisch, weil es Gott ausklammert und Gott versucht zu vermeiden. Die beiden Weltbilder lassen sich meiner Meinung nach nicht wirklich vereinen, egal wie man es dreht und wendet. Wenn ich zum Beispiel jetzt versuche, diese Fragen zu beantworten, ich habe die hier nochmal aufgeschrieben. Auf die erste Frage, wenn ich jetzt die Evolutionstheorie als richtig ansehen würde, dann wäre ich eigentlich kaum was wert. Ich wäre durch Zufall ein Stück Zytoplasma, eine Ansammlung von Zellen und wäre zufällig irgendwo an den Strand gespült worden. Und so bin ich jetzt hier. Ich bin eigentlich wertlos. Tatsächlich wäre ich wahrscheinlich sogar eher Teil des Problems, weil ich ja die Umwelt verschmutze und dazu beitrage, dass das System an sich nicht so rund läuft. Und je mehr man von mir eigentlich loswerden kann, umso besser. Die zweite Frage, wo komme ich her? Gut, ich komme aus dem Urknall, man kann sagen ein kosmischer Schluckauf und da bin ich entstanden als höchste Entwicklungsstufe und hier stehe ich. Was wäre mein Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Es gibt nicht wirklich einen Sinn des Lebens, ich habe keinen Auftrag, also kann ich machen, was ich möchte, solange es Spaß macht, solange es sich gut anfühlt, warum nicht? Und wenn ich tot bin, dann komme ich in den Grab und werde von der Natur recycelt. Die Würmer fressen mich und ich gehe wieder in den Kreislauf der Natur zurück. Die Bibel sagt aber was anderes. Und wir lesen ganz klar, der erste Satz in der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wenn das stimmt, dann kriegen wir natürlich ein komplett neues Set an Antworten für unsere vier Fragen. Und dann wäre es auch besser, wenn in unserem Weltbild Gott als oberste Autorität steht, wäre es auch besser, dass wir herausfinden, was er von uns möchte. Denn er hat die Welt erschaffen und es heißt, wir gehören ihm, die Welt gehört ihm. Er stellt die Regeln auf. Und eigentlich ist es für uns kein unbekanntes Konzept. Ich denke, jeder von euch war schon mal an einem Bahnhof und da findet ihr an jedem Bahnhof mindestens eins dieser Ausfertigungen der Hausordnung der Deutschen Bahn. Die Bahn hat meistens den Bahnhof erbaut oder ist zumindest Eigentümer und hat Nutzungsrecht für die Bahnhöfe. Und das erlaubt der Bahn, eine Hausordnung aufzustellen. Da steht drin, was man darf oder was man vor allem nicht darf. Und die Bahn hält sich auch das Recht vor, dass wenn man dagegen verstößt, dass man den Bahnhof nicht mehr betreten darf. So ähnlich läuft es auf dieser Welt. Gott hat diese Welt erschaffen, er hat das Hausrecht. Also darf er auch die Regeln erstellen, nach denen ja, dieses Universum funktioniert. Und es gibt aber jemand, der das nicht mag. Satan, dem geht es voll gegen den Strich. Wir lesen das auch in der Bibel. Er mag nicht, dass Gott der Hausherr ist. Also streut er Zweifel. In 1. Mose 3, Vers 1 lesen wir, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Es ist keine Aussage, sondern es ist eine Frage. Und das Ziel der Frage ist genau das, Zweifel zu streuen. Es geht nicht darum zu sagen, Gott hat nicht gesagt, sondern hat Gott denn wirklich gesagt? In der Elberfelder Übersetzung klingt es deutlicher. Hat Gott wirklich gesagt, von den Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Und ein bisschen später, ein paar Verse später, sagt er dann, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Und im Prinzip heißt es, Gott ist ein Lügner. Das, was Gott gesagt hat, stimmt nicht. Und wenn wir weiterlesen, weiter unten, in Vers 5, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und genau an diesem Punkt, ihr seht es hier, ist grün hinterlegt, ihr werdet sein wie Gott, setzt die ganze Evolutionstheorie an. Das hat nicht angefangen mit Charles Darwin oder mit sonstigen Wissenschaftlern, die das begründet haben, sondern es hat angefangen mit Satan im Garten von Eden. Er möchte, dass wir glauben, dass wir Gott sein können, dass wir die oberste Instanz sind dieser Welt. Und interessanterweise schlägt sich das auch in vielen Religionen nieder. Zum Beispiel die Mormonen haben in einer ihrer Schriften niedergeschrieben, wie wir unser himmlischer Vater werden können, ist ein Ziel der Mormonen. Selbst in manche Christen äußern sich zu dem. Und zum Beispiel Kenneth E. Hagin, ein Vater oder einer der Begründer der Wort des Glaubens-Bewegungen in den USA, hat gesagt, der Gläubige wird Christus genannt. Das ist, wer wir sind. Wir sind Christus. Aber das sind wir nicht. Der Job ist schon vergeben. Es gibt einen Christus, es gibt einen Gott in dieser Welt. Ganz abgesehen davon erfüllen wir auch nicht das Anforderungsprofil für die Arbeitsstelle. Aber Satan ist derjenige, der wie Gott sein möchte. Und er möchte uns weismachen, dass wir das können. Satan möchte Gottes Stelle einnehmen. Und Satan hasst uns, weil, wie wir gehört haben vorher in der Schöpfungsgeschichte, hat Gott uns in seinem Bild geschaffen. Das heißt, wenn immer Satan uns anschaut, dann sieht er Gott. Und es geht ihm gegen den Strich. Und er versucht bis heute, Zweifel zu streuen. Und der Trick ist eigentlich immer der gleiche. Wir Menschen, wir benutzen denselben Trick. Man versucht immer, ein bisschen Wahrheit und etwas Lüge zusammenzumischen. Und dann ist es immer einfach, das zu glauben. Zum Beispiel, wir machen das mit Ratten. Also wir stellen Rattengift her. Und Rattengift ist eigentlich zu 99,99% gute Nahrung für die Ratte. Die Ratte riecht es und rennt dahin und will es essen. Und dieser kleine Anteil, diese 0,01% Gift, wird der Ratte zum Verhängnis. Und genauso verhält sich das mit der Wissenschaft teilweise in Bezug auf die Evolutionstheorie. Es gibt Sachen, die wir als Christen auch sagen können, ja, das kann ja sein, dass das stimmt. Kommen in einem Moment noch darauf. Aber es gibt auch einen großen Teil, der sich nicht mit der Bibel vereinbaren lässt. Die Evolution wird uns immer als großes Paket verkauft. Also wenn mich jemand fragt, ob ich an die Evolutionstheorie glaube, dann muss ich immer eigentlich erst zurückfragen, an was jetzt genau. Das kann alles Mögliche heißen. Und ich möchte euch kurz zeigen, was ich damit eigentlich meine. Man kann die Evolution oder die Entstehung der Welt in 6 unterschiedliche Kategorien oder Bereiche einteilen. Es gibt zum einen die kosmische Evolution, das ist der Ursprung von Zeit, von Materie und von Raum. Erstmal die Grundlagen überhaupt, aus der wir bestehen. Das versucht man mit dem Urknall zu erklären in der Wissenschaft. Dann gibt es eine chemische Evolution. Da geht man in der Wissenschaft davon aus, dass alle chemischen Elemente, die wir heute kennen, aus Helium sich entwickelt haben und aus Wasserstoff. Dann gibt es als dritten die stellare oder planetarische Evolution. Das ist der Ursprung der Sterne, der Planeten, der Galaxien, so alles, was so im Weltraum sich befindet. Dann gibt es die organische Evolution. Das ist der Ursprung des Lebens, also alles, was lebt, Tiere, Menschen, Pflanzen. Dann gibt es die Makroevolution, das ist die Entwicklung der Lebewesen über Artengrenzen hinweg. Man hört da auch oft den Begriff des Missing Links, also dass man sagt, okay, wir haben uns alle irgendwie dann so langsam an Land bewegt, als Kaulquappen, Fische, Amphibien und dann langsam in Landlebewesen. So geht man in der Evolutionstheorie davon aus. Und es gibt die Mikroevolution und das ist die Evolution, die die Lebewesen innerhalb ihrer Art machen. Also zum Beispiel haben große, kleine Menschen, helle, dunkle, lange, kurze Haare, helle, dunkle Haare, unterschiedliche Arten von Hunden. Das versteht man unter Mikroevolution. Aber es sind alles jeweils Menschen und es sind alles jeweils Hunde. Sie haben sich nicht über die Artengrenzen hinweg entwickelt. Und das Interessante dabei ist, dass fast alle wissenschaftlichen Beweise, die man finden kann, die beziehen sich nur auf diese Letzte, die jetzt auf diese Mikroevolution innerhalb einer Art. Und die finden wir auch in der Bibel. Wir haben es vorher mehrmals gehört in der Schöpfungsgeschichte. Es wird oft gesagt, ein jedes bringe vor nach seiner Art. Und das ist auch was, das wir beobachten können. Das lässt sich wissenschaftlich prüfen. Das können wir auch in unserem Leben bestätigen, dass unterschiedliche Arten von Tieren gezüchtet werden können, aber es sind immer die gleiche Art. Zum Beispiel kann man auch Tiger und Löwen kreuzen, aber es sind trotzdem immer noch in der Art der Katzentiere. Nennt sich dann Liger, glaube ich. Wissenschaft, habe ich im Duden Schülerlexikon nachgeschlagen, bedeutet die Gesamtheit der planmäßigen Bemühungen des Menschen, vernunftmäßige Erkenntnisse und wahre, und jetzt kommt es, nachprüfbare Aussagen über die Natur und den Menschen zu gewinnen. Und sehr, sehr vieles von dem, was wir hier sehen, von diesen Evolutionsthemen, sind eben nicht nachprüfbar. Es hat noch nie jemand gesehen, wie ein Stern entsteht. Man hat neue Sterne entdeckt, aber man hat noch nie gesehen, wie einer entsteht. Es kann natürlich sein, das Licht braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis es bei uns ist. In den Entfernungen vom Universum sind es dann mehrere Jahre. Aber es hat noch nie ein Wissenschaftler nachprüfbar beweisen können, dass neue Sterne entstehen. Zum Beispiel gibt es auch Naturgesetze, die wir heute kennen. Da gibt es die Impulserhaltung. Und nun ist so, ihr alle kennt ein Karussell. Wenn man jetzt ein Karussell sehr, sehr schnell dreht, auf dem zwei Kinder sitzen, dann wird es immer schneller. Die Kinder halten sich immer fester an dem Karussell fest. Und wenn man zu schnell dreht, dann fliegen diese Kinder irgendwann mal weg vom Karussell. Und man wird beobachten können, dass sie sich immer in die gleiche Richtung drehen werden, bis sie irgendwo anstoßen. Also sie werden sich immer in die gleiche Richtung drehen, wie sich das Karussell dreht. Und jetzt ist es so, dass Gott es natürlich auch weiß, dass wir so denken. So glaube ich zumindest. Und jetzt hat die Galaxien, die ja alle anscheinend aus einem Urknall entstanden sind, müssten sich ja alle in eine Richtung drehen, wenn man dieses Naturgesetz als richtig betrachten. Nun ist es aber so, dass es mindestens 3 bekannte Galaxien gibt, die sich rückwärts drehen und man dafür keine Erklärung finden kann. Nur so als Information am Rande, dass es sehr, sehr schwierig ist, Sachen zu beweisen, die in diesen oberen 5 Kategorien sich befinden. Und man versucht es immer zu verkaufen, dass es Sachen gibt, die wir beobachten können, dass wir unterschiedliche Arten von Hunden, dass der Wolf zum Beispiel der Vorfahre ist vom Hund, das können wir beobachten und das kann auch durchaus stimmen. Aber man versucht dann dadurch zu schließen, dass das alles andere natürlich auch stimmen muss. Das kommt immer als ein Paket. So, kaufe 1, kriegst alle 6. Momentan geht man in der Wissenschaft ja davon aus, dass unsere Erde 13,8 oder ungefähr 14 Milliarden Jahre alt ist, dass der Urknall damals stattgefunden hat. Und man geht auch davon aus, da es ja eine Theorie ist und man es letztendlich nicht komplett beweisen kann, dass die Naturgesetze, die wir heute kennen, damals auch gegolten haben. Und dennoch gibt es keine schlüssige Erklärung, wie diese Materie aus dem Nichts entstanden sein kann. Weil irgendwo muss es ja herkommen. Aber was können wir aus der Bibel über die Entstehung unseres Universums lernen? Als ich Teenager war, habe ich mir öfters vorgenommen, die Bibel mal so von vorne bis hinten durchzulesen. Und ich finde, es geht auch richtig spannend los. Die Schöpfungsgeschichte ist wirklich eine sehr interessante Geschichte zum Lesen. Und dann lesen wir ein Stück weiter und dann war für mich immer so, ja, bin ich in so ein Loch gefallen, weil dann kommt sowas, nennt sich Geschlechtsregister. Ich weiß nicht, wer schon da mal durchgelesen hat. Und es gibt wirklich wahrscheinlich spannendere Geschichten in der Bibel als die Geschlechtsregister. Ich meine, es eignet sich nicht mal, um Kindernamen zu finden, weil wer nennt schon sein Kind Arphaxad oder Artaxerxes oder wie auch immer diese Namen sind. Und doch finde ich, dass es da ganz interessante Sachen herauszufinden gibt in diesen Geschlechtsregistern, weil das erlaubt uns eigentlich, das Alter der Erde zu bestimmen anhand der Bibel. Weil es sind nicht immer nur die Namen und die Namen der Kinder aufgeschrieben, sondern sind auch meistens das Alter, wie alt diese Leute geworden sind und in welchem Alter sie ihre ersten Söhne meistens bekommen haben. Und so lässt sich zusammenrechnen, wir haben jetzt hier, sehen wir zum Beispiel von Adam, der ist ganz oben links, bis Josef, der ist unten rechts. Und wir sehen hier noch eine Linie, das ist die Flut, als die Sintflut stattgefunden hat. Wir sehen, das ist zur Zeit von Noah, hier ist Noah, der insgesamt 950 Jahre alt geworden. Und wir können auch von Josef, natürlich geht es dann noch weiter bis zu Jesus und wir wissen, dass Jesus ungefähr vor 2000 Jahren geboren wurde. Und so lässt sich das Alter der Erde anhand der Bibel bestimmen. Und so kommen wir dazu, dass vor ungefähr 4400 Jahren die Sintflut stattgefunden hat und Adam vor ungefähr 6000 Jahren erschaffen wurde. Soweit mal die Informationen, die wir aus diesen langweiligen Geschlechtsregistern ziehen können. Nun gibt es auch Christen, und das war auch was, was ich mich einen Teil damit beschäftigt habe, wo man sagt, ja, es kann jetzt aber doch sein, dass diese Schöpfungstage, von denen in der Bibel geredet wird, es kann ja sein, dass es mehrere tausend Jahre vielleicht waren. Vielleicht waren es ja keine so 24-Stunden-Tage, wie wir die heute kennen. Und man bezieht sich da oft auf zwei Bibelstellen. Eine steht im Psalm 90, Vers 4, da heißt es, denn tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Und in 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es, eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Da versucht man sozusagen einen Kompromiss zu schließen zwischen dieser langen Entwicklungsgeschichte, wie sie in der Evolutionstheorie gelehrt wird, und versucht dann da tausende Jahre in so einen Tag reinzupacken. Wenn wir diese Verse aber im Kontext anschauen, in dem die geschrieben sind, geht es da viel mehr darum, klarzustellen, dass Gott nicht an unser Zeitsystem gebunden ist. Gott steht über unseren 24 Stunden, Gott steht über 1000 Jahren. Aber es geht nicht darum zu sagen, dass jeder Tag, der jetzt in der Bibel erwähnt wird, plötzlich 1000 Jahre wären. Das kann man so nicht schließen. Das wäre ein Irrglaube an der Stelle. Ich denke, das ist ein sehr gefährliches Thema, weil viele schon über diese Schiene, über diese Zweifel, die Satan versucht zu streuen, vom Glauben abgekommen sind oder angefangen haben zu zweifeln. Ich bin doch davon überzeugt, dass jedes Wort, genauso wie es in der Bibel steht, 1:1 korrekt ist. Ich glaube, dass Gott die Welt in 6 24-Stunden-Tagen erschaffen haben kann. Ich glaube, das ist für Gott ein kleines. Wir haben vorher auch gesungen, wie groß Gott ist. Und Gott kann diese Zweifel auch wegnehmen. Wir sind in einer Welt, wo ein Glaube an die Schöpfungsgeschichte schon als altbacken und verstaubt angesehen wird, wo man schon sagt, das kann man doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr glauben, dass die Schöpfung so entstanden ist. Aber ich finde manchmal, oder für mich persönlich, braucht es viel mehr Glauben, an so einen Urknall zu glauben, weil ich finde, man kann viel, viel weniger beweisen dadurch. Man kann viel, viel weniger einfach nur erklären, dass es so entstanden ist. Wir dürfen fest davon ausgehen, dass die Bibel stimmt, von vorne bis hinten, dass es so stimmt, wie es drin steht. Wir werden immer wieder mit Zweifeln ringen, doch bis heute hat es noch niemand geschafft, die Bibel wirklich schlüssig zu widerlegen. Und wir haben vorher gesungen, lasst uns unseren Zweifel niederlegen, in einem von unseren Liedern. Und es kann so interessant sein, in der Bibel zu lesen, auch die Geschichte mit der Sintflut, wie es dann weitergeht nach der Schöpfung, wo ja auch wieder viele Fragen aus der Wissenschaft auftauchen, wie es dazu kam, wo das Wasser herkam. Sehr, sehr spannend ist. Und ich möchte euch auch ermutigen, kritisch zu sein mit der Bibel. Die Bibel gibt immer Antworten. Gott wird uns Antworten geben, wenn wir danach suchen. Und es ist wichtig, den Glauben kritisch zu hinterfragen auch. Aber ich glaube, dass Gott uns erschaffen hat und er liebt uns, und wir dürfen diese Fragen, die wir vorher hatten, diese 4 Fragen, dürfen wir anders beantworten. Wir haben einen Wert, wir sind wertvoll für Gott. Er hat uns geschaffen aus Liebe und er hat uns einen Auftrag gegeben. Unser Leben hat einen Sinn. Wir sind nicht nur zum Selbstzweck da, zu unserer Selbstunterhaltung, dass wir Spaß haben, sondern wir sind da, um Gott zu dienen. Gott hat das Hausrecht auf dieser Erde und in unserem Universum. Und durch die Bibel spricht er zu uns, er gibt uns Tipps, wie wir uns verhalten können, dass es uns gut geht auf dieser Erde. Und ich glaube, in gewisser Weise glaube ich an einen Urknall, aber ich glaube an einen Urknall, der kommt erst noch. Und zwar hat Gott auch in der Bibel gesagt, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich glaube, das wird der eigentliche Urknall sein. Die Frage, die wir uns dann aber stellen müssen, ist, ob wir bereit sind, dass Jesus wiederkommt. Sind wir bereit für Jesus? Sind wir bereit, seine Hausordnung zu lesen, seine Hausordnung zu befolgen? Denn Gott liebt uns. Und Gott hat uns eine Natur gegeben, die so wunderbar ist, wo es immer wieder neue Sachen zu entdecken gibt, die einfach so detailliert und perfekt gebaut sind, dass mir einfach schwerfällt zu glauben, dass das irgendwie durch einen Zufall entstanden ist. Aber natürlich muss das jeder für sich selber auch entscheiden. Und ich hoffe, dass, wenn dieser Urknall ist, dass wir alle auf der richtigen Seite stehen. Und dass wir eine Ewigkeit mit Gott haben können. Lasst uns beten.